Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von Alles Chlor, dem Podcast des JCF, einer Gruppe junger ChemikerInnen in der Gesellschaft Deutscher Chemiker. Zum 1. April nehmen auch wir uns nicht zu ernst und so haben sich Tom und Antonia aus unserem Podcast-Team einen lustigen Sketch mit chemischen Namen überlegt. Im Laufe einer chemischen oder cheminahen Karrierelaufbahn muss man immer mal wieder über Abkürzungen lächeln. Es spart auch einfach Zeit, wenn man anstatt Natriumdodekylsulfat Polyacrylamid Gelelektrophorese einfach SDS-Page sagen kann. Problematisch wird's nur, wenn die Kollegen unter SDS das Sicherheitsdatenblatt verstehen. Manchmal fragt man sich auch wirklich, wie das ein oder andere entstanden ist. Kennt ihr Abkürzungen wie DAT, T, HEPES oder BOM? Jetzt seid ihr gefragt. Hört ihr alles heraus? Wie viele Abkürzungen und chemische Bezeichnungen könnt ihr erkennen? Welche witzigen Missverständnisse sind euch schon passiert? Schreibt es uns gern in die Kommentare. Nun viel Spaß mit unserer 1. April-Episode Germany's Next TOF Model.
Heute suchen wir nicht nur Schönheit, wir suchen Präzision, Sensitivität und Auflösung. Welche Methode hat das Zeug zum ultimativen analytischen Supermodel? Nun betritt Dante die Bühne, präzise, rhythmisch und absolut kontrolliert. Jeder Puls sitzt, jede Bewegung ist berechnet. Er spielt mit Rotationen, kippt Perspektiven und bringt selbst chaotische Systeme wieder in Phase. Ein wahrer Meister der Relaxation. Und wenn es darauf ankommt, verzögert er genau im richtigen Moment. Und hier kommt Eliza, ein Publikumsliebling. Zuverlässig, sensibel und immer nachweislich bindungsfähig. Mit ihrem farbigen Umschlag ist sie klassisch, aber effektiv. Das ist eine Verbindung wie ein Schlüssel im richtigen Schloss. Sagenhaft. Und jetzt kommt Juno. Geheimnisvoll, unerreichbar und mit einer Präsenz, die man nicht ignorieren kann. Abgeschirmt vom Lärm der Welt und ganz auf das Wesentliche fokussiert. Tausende goldene Augen richten sich in perfekter Harmonie nach innen, immer auf der Suche nach dem einen flüchtigen Moment. Selbst Signale, die aus weiter Ferne kommen, entgehen ihr nicht. Juno braucht kein Rampenlicht. Sie erschafft ihr eigenes.
Du, Tom? Ich glaube, wir schauen die falsche Sendung. Ich wollte doch was mit Chemie gucken.
Ja und? Dante, Juno, Eliza, das sind doch alles analytische Methoden aus dem Labor oder der Forschung.
Ach, so ist das gemeint. Also doch keine Models. Es gibt schon echt viele Begriffe in der Chemie, die einfach in einem anderen Kontext verwendet werden könnten.
Ja, meine Kollegin kam zum Beispiel neulich auch freudestrahlend zu mir ins Büro gerannt und meinte, Tom, ich habe endlich mit Opa zyklisiert. Mein erster Gedanke war nur, okay, dein Großvater ist ja für sein Alter noch recht gelenkig. Glückwunsch. Aber sie meinte natürlich Ortho-Phthalaldehyd, ein organischer Linker zur Peptidzyklisierung.
Okay, wenn wir schon mal dabei sind, der Satz, mach mal Tempo. Definitiv auch zweideutig.
Oh ja.
Entweder zack, zack oder Tetramethylpiperidinyloxyl. Ein roter kristalliner Katalysator, zum Beispiel in der Polymerchemie. Wenn wir bei Katalysatoren sind, dann gibt es da noch DAPCO und T, die wir ja auf jeden Fall nennen müssen. Oh, und auch wenn Tetrakis nach viel Rumgeknutsche klingt, will ich keine Phosphorverbindung an meine Lippen lassen. Lass uns nochmal über die Methoden sprechen, die wir eben als Models in der Hauptrolle hatten.
Okay, zum Beispiel ELISA steht für Enzyme-Linked Immunosorbent Assay. Das ist eine Methode in der Antikörperforschung, um die Bindung an Proteine zu untersuchen.
Ah ja, das kommt mir aus dem Biochemie-Praktikum noch bekannt vor. Da sind die anderen Methoden schon etwas weiter weg. Zum Beispiel DANTE steht für Delays Alternating with Mutations for Tailored Excitation. Das ist tatsächlich angelehnt an Dantes Gedicht Die göttliche Komödie, auch inhaltlich darauf bezogen. Das ist eine Pulssequenz, die man verwenden kann, um ganz selektiv bei einer NMR-Messung beispielsweise einzelne chemische Verschiebungen anzuregen.
Also NMR-Spektren habe ich ja immer gerne ausgewertet. Da hat man sich so ganz cozy gemacht und los ging's.
Ah, verstehe. Na, hoffentlich waren deine Analyten dann nicht zu toxisch. Burp war auch für mich immer eine witzige Abkürzung in dem Zusammenhang. Und für ein Nosy-Spektrum braucht man den richtigen Riecher. Zurück zum Thema. Juno, das ist das unterirdische Neutrino-Observatorium in Jiangmeng in China. Das wurde tatsächlich erst letztes Jahr in Betrieb genommen. 700 Meter unter der Erde. Da werden Antineutrinos von zwei recht weit entfernten Kernkraftwerken aufgenommen und dann die Neutrinos direkt aus dem Weltall. Und das ist wirklich riesig. Du musst dir das so vorstellen, dass da 40.000 Fotomultiplier drin sind in dieser Kammer. Und damit die kosmische Strahlung die Messung nicht beeinflusst, sind außenrum auch nochmal 40.000 Tonnen Wasser rings um die 35 Meter große Detektorenkammer.
Wahnsinn, das klingt echt nach einem Riesenteil. Aber interessant, denn ich kenne Juno bisher nur als den Jupiter Near Polar Orbiter. Das ist so ein Weltraumteleskop, das die Zusammensetzung der Atmosphäre von Jupiter untersuchen soll. Ich glaube, das wurde so 2011 ins All geschossen. Soviel zum Thema Allchemie.
Ja, definitiv auch ein Beispiel, wie es zu Missverständnissen kommen kann. Jetzt sind wir wahrscheinlich eher in der Physik gelandet, aber gerade in der physikalischen Chemie gibt es noch zwei Begriffe, die mir direkt in den Kopf kommen. Fred und Frapp. Auch witzig. Okay, wenn wir dann schon im Weltall sind, da beschäftigt sich ja auch die Astrochemie mit verschiedenen Modellen. Die haben auch zum Teil richtig witzige Bezeichnungen. Und wenn ich mich an die Computerchemie dann zurückerinnere aus dem Studium, da gibt es ganz viel Charme und Games.
Charming. Also ich glaube, manchmal denken sich die Forschenden extra so komplizierte Bezeichnungen für ihre Experimente aus, nur damit am Ende die Abkürzung gut klingt.
Sag mal, es gab doch auch noch andere witzige chemische Bezeichnungen im Laufe unseres Studiums. Was fällt dir da als erstes ein?
Klassisches Beispiel THC. Könnte man meinen, steht für Tetrahydrocannabinole, aber nein, ich meine es eigentlich für die theoretische Chemie. Ich bin vielleicht auch mit ein bisschen falschen Erwartungen in meine erste Vorlesung Einführung in die THC reingegangen.
Okay, aber das ist genau so ein Ding. THC bei euch, theoretische Chemie, das wird bei uns mit TC abgekürzt. Und das hat schon richtig oft zu Verwirrung mit der technischen Chemie geführt. Genauso ein Dilemma, würde ich schon fast sagen, gibt es für die analytische Chemie. Da existieren ja auch mehrere Abkürzungen. ANC, ACH, ANAL-Chem, wobei ich auf das letzte echt verzichten kann.
Aber gerade auch unter den verschiedenen Fachrichtungen kommt es da so schnell zu Missverständnissen. Wenn ich jetzt als Chemiker in einem Paper lese, ich soll THF zur Reaktion geben, dann ist mein erster Gedanke, mein Gemisch mit Tetrahydrofuran zu verdünnen. Und dann gehe ich nichtsahnd in meine Stoffwechselchemie-Vorlesung und dort steht überall THF, aber als Abkürzung für Tetrahydrofolat. Was soll das denn?
Ah, stimmt. Aber immerhin stimmen zwei der drei Buchstaben.
Yay.
Gerade in der Naturstoffchemie gibt es so viele lustige Bezeichnungen. Zähl mal noch ein paar mehr davon auf. Das ist so irre, wie die benannt sind.
Okay, da gibt es zum Beispiel Draculin. Ein Enzym im Speichel von Vampirfledermäusen. Oder so richtig höllisch leuchtende Naturstoffe, die als Luciferine bezeichnet werden. Dann das Anti-Aging-Molekül Spermidin. Pimelinsäure, auch so ein typisches Beispiel. Oder so richtig stinkendes Kadaverin.
Bäh. Oh, wild. Da kommt einem ja wirklich direkt das Mittelalter vor Augen mit Alchemisten, die da so eine Substanz entdecken, die wirklich, wirklich stinkt und die das dann sehr, sehr bildlich Kadaverin nennen.
Bildlich sowieso so eine Sache. Es gibt ja auch Moleküle, die danach benannt sind, wie ihre Strukturformeln aussehen. Kennst du vielleicht auch das Pinguinon? Das sieht gezeichnet aus wie so ein süßer kleiner Pinguin. Na gut, aber das einzige Geflügel in meinem Labor sind nur das Küken am Scheidetrichter oder der Drei-Wege-Hahn.
Kennst du noch mehr solcher lustigen Geschichten, wie Bezeichnungen zustande kamen?
Zum Beispiel die Geschichte der Toll-like-Rezeptoren. Die wurden damals von der deutschen Biochemikerin Christiane Nüßlein-Vollhardt entdeckt und als sie vom Mikroskop saß und diese Rezeptoren erstmals nachgewiesen hat, hat sie anscheinend so laut Toll gerufen, dass es in ihrem Labor zu so einem richtigen Running-Gag wurde und deswegen alle Rezeptoren, die strukturell ähnlich und auch in dieser Rezeptorfamilie sind, einfach Toll-like-Rezeptoren genannt wurden. Ja gut. Was will man halt machen, wenn man etwas Neues entdeckt, was vorher einfach noch keine Bezeichnung hat? Oftmals kommt die Bezeichnung ja dann erst irgendwann später.
Apropos, die Bezeichnung kommt irgendwann später. Ich kann mich noch daran erinnern, ganz am Anfang vom Studium in der Vorlesung Allgemeine Chemie, da mussten wir das Periodensystem der Elemente auswendig lernen. Da ist mir noch das eine Element mit den drei U's im Kopf, Unununcium. Mittlerweile hat es tatsächlich einen neuen Namen, Röntgenium, und es gibt jetzt neue vorläufig benannte Elemente. Das sind, pass auf, Unonenium, Unbinilium und Unbiunium. Und ganz ehrlich, schon allein das Blei nach dem lateinischen Plumbum benannt ist, das lässt mich wirklich jedes Mal schmunzeln.
Es gibt einfach so viele Begriffe, die in diese Liste passen. Zum Beispiel auch die Moffs. Wir hatten ja jetzt im Januar erst unsere Episode Moffen wir das Beste. Da sollten die Zuhörenden auf jeden Fall nochmal mit reinlauschen. Hast du übrigens gesehen, auf Instagram haben wir jetzt das Reel dazu mit interessanten Funfacts aus der Episode gepostet.
Ja, klar habe ich das gesehen. Der Hintergrund sieht richtig schön aus. Aber du, Tom, ist der mit KI erstellt?
Was? Nein, das ist doch kein Kaliumjodid. Puff, damit arbeite ich doch gar nicht. Du hast doch echt KI eine Ahnung. Ja, egal. Ich brauche kurz eine Pause. Wo ist bei dir nochmal das WC?
Das kommt jetzt drauf an, welche Keramik du meinst. Wolframkarbid ist im Chemikalienschrank und die andere den Gang runter rechts.
Na, danke. Wollen wir nachher noch zusammen PC lernen?
Und was gibt's da jetzt zu lernen? Tastatur, Maus, Bildschirm, Tower. Das war's.
Vielen Dank an Tom und Antonia, dass ihr diese ganzen Abkürzungen herausgesucht habt. Folgt uns gerne auf Instagram oder Blue Sky unter dem Handle AllesClor. Auf unserer Website podcast.jcf.eu könnt ihr auch Kommentare zu den Episoden verfassen. Weitere Informationen zum Thema findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Und bis zur nächsten Episode ist hoffentlich alles klar.